Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Katrin Heise.
Schönen guten Morgen. Heute begrüße ich Sie mal nicht aus dem Studio, sondern aus einem Schaufenster. Ich bin nämlich zu Gast bei der Hutmacherin Fiona Bennett. Und ihr Laden, ihr Atelier, ihre Werkstatt, das ist alles eins. Und alles ist durch riesige Fenster zu begutachten. Man kann uns also genau bestaunen. Wir haben uns hier am Werkstisch sehr gemütlich gemacht. Schön, dass ich Ihr Gast sein darf, Fiona Bennett. Guten Tag.
Guten Tag, herzlich willkommen.
Also um mich rum hängen hier hunderte von Hüten. Mhm. Hunderte von Hüten unterschiedlichster Form. Ich habe vorne gesehen, so einen Hut, der nur aus einem einzigen Netz besteht. Aber ich sehe hier auch einen Hut mit einer langen Feder. Ich glaube, bestimmt einen halben Meter lang. Ich sehe Hüte, die einfache Filzhüte zu sein scheinen oder auch ganz weiche, sehen aus wie Mohair, die möchte ich am liebsten anfassen. Ich habe jetzt aufgezählt schon Filz, Federn, Netz. Was ist so Ihr Lieblingsmaterial, Frau Bennett, mit dem Sie arbeiten?
Also es gibt natürlich so die Basismaterialien, von denen wir immer ausgehen. Das ist einmal der Filz und da gibt es sehr viele unterschiedliche Oberflächen, Strukturen. Und dann gibt es eben im Sommer Stroh. Und da gibt es unendlich viele Flechtungen.
Welcher Hut oder welche Hüte können hier an diesem Tisch entstehen? Wird hier tatsächlich gearbeitet?
Hier entsteht alles, was Sie hier sehen.
Hier sehe ich aber gar nicht unbedingt Maschinen. Ich habe da hinten doch Bügeleisen, sehe ich.
Ja, also wir haben nur eine Nähmaschine oder zwei. Also das sind aber auch klassische Haushaltsmaschinen. Das ist noch nicht mal irgendwas Besonderes. Alles, was Sie hier sehen, entsteht wirklich aus unseren Händen. Mit unseren Händen, mit Hitze und Wasser und geschickten Händen. Also tatsächlich sind die Bügeleisen, das ist unser Hauptrequisit hier sozusagen. Dann sehen Sie, da oben haben wir unseren Dämpfer, da kommt heißer Wasserdampf aus. Und daneben steht ein elektrischer Heizkopf, mit dem wir nochmal Größen anpassen können. Und hinter Ihnen sehen Sie unsere Holzformen.
Genau, zu meinen Füßen liegen lauter Holzköpfe, sage ich mal, aber auch Holzhüte. Und wir werden sicherlich noch einige der außergewöhnlichsten, der verrücktesten Kreationen von Fiona Bennett hier vorstellen. Und wir werden auch erfahren, was die Hutmacherin eigentlich mit Geisterbahnen und Toiletten zu tun hat. Wenn ich hier aus dem Fenster gucke und wenn ich das vor 100 Jahren gemacht hätte und die Potsdamer Straße angeschaut, dann hätte ich bei den Menschen, die vorbeilaufen, gesehen, die hätten alle einen Hut getragen. Wenn ich jetzt rausgucke, dann, ich habe jetzt zweimal Leute mit Mütze gesehen. Mhm. Warum gehört der Hut nicht mehr zu unserem Alltag?
Vor 100 Jahren hat jeder Hut getragen, weil es gab einfach auch Benimmregeln. Es war tatsächlich unanständig, ohne Hut aus dem Haus zu gehen. Das heißt, es hatte überhaupt nichts mit Schick, mit Klasse zu tun, sondern ob jung, ob alt, ob arm, ob reich, man trug Hut. Es war wirklich unanständig. Und das sehen Sie auch in den alten Filmen. Da gab es dieses gar nicht, dass jemand in ein Hutgeschäft kommt und sagt, ich habe kein Hutgesicht. Ja? Also das ist ein komplett neues Phänomen.
Ja. Was denn tatsächlich, dass jemand kein Hutgesicht hat?
Es gibt es nicht. Es gibt für jeden Kopf den passenden Hut. Es ist eher eine Entscheidung, will ich oder will ich nicht. Eigentlich beinhaltet das ja schon, dass man sagt, eigentlich will ich nicht. Ne?
Sie wollen auf jeden Fall. Sie haben, glaube ich, immer einen Hut auf.
Ich habe meistens einen Hut auf.
Also jetzt im Moment haben Sie gerade keinen Hut.
Gerade habe ich keinen auf. Das liegt aber tatsächlich an den Masken. Dass mir das manchmal, natürlich auch mir, dann zu viel am Kopf ist. Brille, Maske, Hut. Ja. Aber draußen werden Sie mich immer mit Hut sehen.
Ich bin jetzt heute mit so einer eher sportlichen Steppjacke gekommen. Passt da ein Hut zu? Ich finde, ich kenne mir da verkleidet.
Ja, von. Ich glaube, man muss mal diesen alten Begriff von Hut mal ein bisschen aus dem Kopf bekommen. Und das ist eigentlich meine Arbeit, meine Pioniersarbeit seit über 30 Jahren, den neuen, den zeitgemäßen Hut zu entwickeln und auch nahe zu bringen. Die meisten Kunden, die hierher kommen und sich entschieden haben, Hut zu tragen, gehen auch mit ihrem Lieblingshut nach Hause.
Also, und fühlen sich dann nicht mehr verkleidet.
Und fühlen sich nicht mehr verkleidet, weil das muss überhaupt nicht sein. Ein Hut sollte mit der Persönlichkeit verwachsen.
Sie sind zwar fast ihr ganzes Leben lang Berlinerin, aber gebürtig sind sie Britin.
Genau.
Und die Engländer, also die Briten, haben ja ein ganz anderes Verhältnis zum Hut. Ist das eine Prägung, die Sie vielleicht mitbekommen haben?
Also ich habe die ersten 6,5 Lebensjahre in England verbracht und natürlich war der Hut präsent. Also der war immer präsent. Jeden Morgen auf der Zeitung wurde irgendwas berichtet über die Royal Family. Man sah bei Hochzeiten, gehörte der Hut immer dazu und zwar auch für die Gäste. Es wurde zelebriert, aber die Engländer haben auch sowieso ein anderes, verspielteres Verständnis, sich zu kleiden. Also die haben da irgendwie so ein Spieltrieb,
ja,
der
also
uns vielleicht ein bisschen abgeht.
Hier in Deutschland.
Genau. Und sicher habe ich da was mitgenommen.
In Ihrer Familie wurde Hut getragen?
Ich habe eine große Familie, also sehr viele, also mein Vater hat sehr viele Brüder, 8. Und die hatten alle, das waren sehr schicke Jungs damals, und die hatten alle wunderschöne Freundinnen und Frauen und die trugen alle Hut. Also ja, die haben mich immer sehr beeindruckt als kleines Mädchen.
Ihre Mutter hat eher nicht Hut getragen?
Meine Mutter hat nicht Hut getragen. Also später hat sie dann gern Hut getragen, weil sie sehr stolz war, wollte sie das natürlich unterstützen. Aber sie kam noch aus der Generation, wo man sich eigentlich eher noch behaupten musste. Sie war emanzipiert, sehr emanzipiert. Und sie musste sich eigentlich eher von all diesen Accessoires befreien.
Also dieses ganze Weibliche.
Das Weibliche hat sie erstmal nicht ganz so angenommen,
das heißt,
also
sie
eher
mussten sich da
abgelehnt.
Eher durchsetzen.
Ich musste mich wieder in meiner Weiblichkeit wieder durchsetzen und zeigen, dass es eben auch geht, als emanzipierte Frau weiblich zu sein.
Die tollsten Hüte schweben hier sozusagen um mich herum in den unterschiedlichsten Farben, von Rosé über Pink bis Knallrot oder auch Gelb. Ich sehe einen Hut mit einem hochhackigen Schuh, mit einem Stiletto eigentlich, den man dann auf dem Kopf trägt. Einige Hüte erinnern mich hier an russische Fellmützen. Und neben uns steht eine turbanartige Kopfbedeckung aus goldenem Stoff, die so eine Art Waage zu tragen scheint. Alles kreiert von Fiona Bennett. Sind Sie, Frau Bennett, eher Künstlerin oder eher Handwerkerin? Wie würden Sie sich vorstellen?
Ich habe das Handwerk gelernt, um damit zu spielen. Also ich würde mich nicht als Handwerkerin bezeichnen. Ich liebe das Handwerk. Ich habe inzwischen sehr gut ausgebildete Handwerker hier sitzen. Aber ich sehe mich eher als Künstlerin, als Hüterin auch des Handwerksschatzes. Ja? Ich entwickle die Sachen. Ich habe den jetzt komplett selbst gearbeitet.
Also den goldenen Turban.
Aber ich habe eben auch tolle Leute da, die mich da wirklich ganz wunderbar unterstützen.
Womit fängt denn so eine Entwicklung an?
Es gibt eine Skizze. Manchmal ist die auch nur in meinem Kopf. Wenn es nötig ist, bringe ich die zu Papier. Und dann lässt man sich sehr von dem Material inspirieren.
Das wollte ich gerade sagen. Ist erst das Material da als allererstes vielleicht?
Oft ist es so, ja, dass man ein Material findet. Darum ist diese Materialrecherche, Suche ganz wichtig. Also die Struktur auch an sich leben zu lassen. Dass man vom Design gar nicht zu viel hinzufügt, sondern mit dieser Struktur arbeitet und das in eine gelungene Form bringt.
Sie haben gesagt, Sie haben das Handwerk gelernt, Sie haben Modistin gelernt und Sie mussten Anfang der 80er Jahre aber richtig eine Modistin schon suchen. Das ist ein sehr seltener Beruf.
Ja.
Wie erinnern Sie Ihre Lehre?
Ich weiß, dass ich damals auf der Suche war nach einer Profession, die mich entzündet. Ja, also ich wollte etwas tun, was mit Leidenschaft zu tun hat. Und ich habe gesucht. Und irgendwann stand ich vor diesem Hutgeschäft in Kreuzberg. Das waren keine besonderen Hüte, das war Standard. Aber mich hat dieser Blick in das Atelier so fasziniert. Und ich habe darin die Erfüllung all meiner Talente gesehen. Weil mich haben schon immer Menschen sehr interessiert. Und die Arbeit an dem Menschen, wie diese nonverbale Sprache der Mode oder der Kleidung fand ich schon immer hochinteressant.
Was lernt man? Womit fängt man an, wenn man Modistin oder Modist wird?
Man lernt erstmal, also handwerklich natürlich mit Filz umzugehen. Also man muss erstmal ein Gefühl für den Filz bekommen. Also was macht der Filz?
Der verhält sich
komplett anders als ein Stoff.
Weil er steifer ist?
Also es ist ja kein Gewebe, es ist ja verfilzt. Mhm. Es sind verfilzte Haare. Der zieht sich in alle Richtungen und der reagiert auf Hitze und Feuchtigkeit. Und? Manchmal haben wir Filze, die sind klein, aber der Kunde möchte einen großen Hut daraus haben.
Und das schafft
und dann
man?
Das schaffen wir, aber das braucht sehr viel Zeit und jeder Filz reagiert wieder anders. Also das ist auch oft eine Herausforderung für uns hier, die Dinge eins zu eins zu reproduzieren, wo doch jedes Material wieder anders ist. Das ist Natur.
Das ist Natur und Natur altert natürlich auch. Wie lange hält denn so ein Filzhut?
Wenn Sie den richtig behandeln. Es ist so, dass Männer am Kopf etwas mehr schwitzen als Frauen. Und wenn dieser Schweiß in den Filz geht, dann zersetzen die Kristalle den Filz. Also das ist die Salzkristalle, die im Schweiß sind. Und das ist dann, da können wir dann nichts mehr reparieren. Aber sonst, wenn der Hut einfach verbeult ist und verzogen ist, dann können wir den komplett wieder aufbügeln, reinigen. Der sieht dann aus wie neu.
Eine sehr schöne Vorstellung, vor allem, wenn ich mir so unsere Wegwerfgesellschaft angucke. Also das Huthandwerk ist ein nachhaltiges. Sie sind sowieso Vertreterin des Handwerks und der Manufakturen. Wie ist denn die Situation? Ihres ist ja eigentlich auch eine Manufaktur. Ja. Wie ist die Situation der Manufakturen?
Es ist nicht einfach in unserer Zeit zu bestehen. Es ist einfach ganz, ganz weit von unserer Realität. Das ist wirklich eine kleine Nische.
Die Wertschätzung ist irgendwie schwer wiederherzustellen, oder?
Wir haben ein Glück sehr viel Kunden, die es wertschätzen. Also das haben wir jetzt auch in dieser schwierigen Zeit gemerkt. Also wir werden da auch gestützt von unseren Kunden. Aber ich weiß noch nicht genau, wo es hingeht, weil wir wissen ja nicht, wenn wir jetzt alles digitalisieren, funktionieren wir ja in dieser Form nicht. Dieser Zauber, der hier existiert, den muss man auch spüren.
Also ob ich mir zu Hause einen bestellten Hut vorm eigenen Spiegel aufsetze und mich dann irgendwie damit zurechtfinde, da haben Sie Ihren Zweifel. Es ist einfach was ganz anderes, wenn ich in Ihren Händen bin.
Bei Neukunden, ich glaube, diese erste Beratung, da müssen wir irgendwie digital noch eine Lösung finden. Wie kann man denn das umsetzen? Weil die ist wichtig.
Fiona Bennett, seit vielen Jahrzehnten inzwischen Hutmacherin hier in Berlin und zwar nicht nur für Berliner, sondern international bekannt. Als Sie angefangen haben, also kurz nach der Gesellenprüfung, habe ich in Ihrem wunderbaren Buch, das Sie mal über Ihr Leben verfasst haben, vom Locken der Federn, gelesen, dass Sie sich überhaupt gar nicht so ohne weiteres nach der Gesellenprüfung selbstständig machen konnten, sondern da von der Handwerkskammer noch Ärger bekommen haben. Worum ging es da?
Ja. Natürlich wollte die Handwerkskammer, dass wenn ich als Modistin arbeite, dass ich meinen Meister mache. Und ich habe aber damals ausschließlich Performances gemacht mit den Hüten und sehr künstlerische Veranstaltungen. Also ich habe die Hüte für die Bühne entwickelt und hatte gar nicht den Ansatz, jetzt ein Label aufzubauen oder wirklich zu verkaufen. Das war gar nicht.
Also es war eigentlich der Weg in die Kunst.
Mhm. Und ich musste damals sehr kämpfen, um klarzumachen, dass ich das Handwerk nur als Vehikel für meine Kunst benutze.
Ah, dann lassen wir uns jetzt mal vielleicht von Ihnen in diese Zeit nochmal so ein bisschen zurückversetzen. Das waren so die Mitte der 80er Jahre.
Ja.
In West-Berlin befinden wir uns. Ja. So in welchem Umfeld haben Sie sich befindet? Aus Ihrer Familie kam so das Künstlerische ja, glaube ich, eigentlich eher nicht.
Doch, ich hatte in der Familie, habe ich zwei bildende Künstler, also zwei, Tom Bennett und Tony Bennett, zwei bildende Künstler. Mein Vater war auch kreativ, meine Mutter war Kunstlehrerin unter anderem. Die Kunst war schon immer allgegenwärtig.
Und deswegen ein vorgezeichneter Weg in die Kunst? Also würden Sie sagen, das war so für Sie immer im Bereich dessen, was Sie machen wollten?
Für mich war es eigentlich schon sehr früh klar. Ich weiß, meine Mutter war ja Lehrerin und die hat sich manchmal Sorgen gemacht, weil ich so ein bisschen versponnen war und nicht ganz auf dieser Welt. Ich war sehr in meiner Fantasiewelt und dann habe ich immer gesagt, Mama, mach dir mal keine Sorgen, ich werde Künstlerin. Habe ich schon als kleines Kind gesagt.
Wie sind Sie denn in den 80ern tatsächlich in diese Kunst- und Kulturszene hier in Berlin eingetaucht?
Ich weiß nicht, ich glaube, es ist einfach durchs Machen, ne? Also ich war immer sehr aktiv. Ich war jemand, der Dinge bewegt hat, der gerne unbetretene Pfade gegangen ist. Also mich hat es immer sehr interessiert, wenn es etwas noch nicht gab, was ich in meinem Kopf hatte, das tatsächlich auch umzusetzen.
Und dazu muss man ja Leute dann irgendwie bewegen, das mit einem umzusetzen.
Genau, oder? Ich habe die dann, natürlich hat die Zeit, also die 80er Jahre waren natürlich auch eine sehr freie Zeit, gerade in Berlin. Wir hatten natürlich sehr geringe Mieten. Das heißt, meine Kollegen damals sozusagen, meine kreativen Partner, die hatten eben auch die Möglichkeit, einfach einzusteigen, mitzumachen.
Da kommen wir zu einem Punkt, den ich, glaube ich, vorhin kurz angedeutet habe. Wir kommen zu der Geisterbahn. Das war nämlich so eine Geschichte, die in Ihrem Kopf entstanden ist. Eine Mode-Session, Mode-Performance in der Geisterbahn. Klären Sie uns mal auf, wie Sie darauf gekommen sind und wie Sie das umgesetzt haben.
Ja, ich habe damals angefangen, mit Lisa D. zu arbeiten, die auch heute noch aktiv ist. Wir waren immer auf der Suche nach alternativen Präsentationsform unserer Arbeit. Und also wir hatten vorher schon sehr viel experimentiert. Ja, also wir hatten einmal einen Raum mit Federn angefüllt, Knie hoch und die Models durch die Federn gejagt. Oder wir haben immer wieder neue Formen gesucht. Und dann kam eines Abends am Küchentisch bei ihr die Idee auf, eine Geisterbahn zu mieten, die Monster auszubauen und dann Bilder, also Szenenbilder mit lebenden Models da zu installieren. Und die Gäste fuhren in den kleinen Wagen an diesen 25 Bildern vorbei. Und das fühlte sich eigentlich an wie so ein moderner Videoclip.
Ja. Also, tolle Idee, aber wie findet man die Geisterbahn?
Wir haben alle Schausteller angerufen, haben gesagt, guten Tag, wir sind zwei Designer, wir möchten gern, oder Künstler, wir möchten gern eine Geisterbahn mieten. Am Anfang wurden wir ausgelacht und irgendwann haben wir einen gefunden, Herrn Matschke, der bereit war, seine Geisterbahn zu vermieten. Wir wurden aber tatsächlich erstmal gar nicht ernst genommen. Und die Situation war sehr skurril, weil wir haben uns schick gemacht, wir sind nach Wedding gefahren zu unserem Termin mit unseren wunderschönen Mappen und landeten in einer Eckkneipe, wo Herr Matschke am Stammtisch in der Ecke schlief.
Weil er die Nacht durchgemacht hat.
Genau. Und den mussten wir dann erstmal wachrütteln und dann mussten wir, ich glaube, 2 Stunden lang Kümmerling mit ihm trinken und dann hatten wir die Geisterbahn.
Ja, und einen ordentlichen Kater, schätze ich.
Ja.
Aber das Ganze ist dann ja ein Riesenerfolg geworden. Also man kann sich die Arbeit vorstellen, also da die Monster und so weiter ausbauen und die Szenen da installieren. Also das war auch nicht für den einmaligen Betrieb gedacht. Aber Sie sind dann ja auch damit durch Deutschland getourt.
Ja, und Deutschland und Österreich.
Und Österreich. Also das war ein Riesenerfolg und hat eigentlich auch so ein bisschen so Ihr Image, glaube ich, sehr geprägt, oder? Und wahrscheinlich auch das, was Sie machen wollen. Sie sind danach ja mit so einer Art Zirkustruppe eigentlich immer weitergezogen. Mhm. Also diese Mode-Performances in unterschiedlichster Art und Weise zu präsentieren. Und da waren dann auch durchaus Leute dabei, wie die Schauspieler Otto Sander oder Wotan Wilke-Möhring. Sie haben mit vielen aus dieser Szene damals dann eben solche Performances kreiert. Konnten Sie davon leben?
Tatsächlich interessierte mich damals Geld wenig, war immer nur Mittel zum Zweck. Wichtig war für mich immer, dass ich diese Performances umsetzen kann. Das ganze Geld floss da rein. Und das Geld, was wir damit verdienten, floss sofort wieder in die nächste Aktion. Ich konnte irgendwie davon leben. Fragen Sie mich nicht, wie.
Sie haben dabei dann auch Leute am Anfang eigentlich begleitet, am Anfang Ihrer Karriere, Rammstein, die Band Rammstein. Genau. Was hatten Sie mit Rammstein zu tun?
Ja, ich kannte den Manager, den Emanuel Fierleg damals, den damaligen Manager. Ich hatte mich mit ihm unterhalten, dass es mich eigentlich ein bisschen traurig stimmt, dass es so wenig Musiker gibt. Also es war damals in den 80ern.
Das muss schon in den 90ern gewesen sein.
War schon Anfang 90er, ne? Dass so viel konzipiert wurde und so wenig von den Musikern selbst kam an einer Gesamtvision, an einem Gesamtkonzept. Und das habe ich so vermisst. Und dann kam der Manager und sagte, ich habe da eine Band, die stelle ich dir mal vor. Ich glaube, ihr passt ganz gut zusammen. Und so haben Rammstein und ich angefangen, die ersten Konzepte für die Kostüme zu entwickeln, die Bühnenkostüme. Das war tatsächlich dieses wunderbare Kreativ-Ping-Pong, was ich sehr, sehr liebe. Und es war eine sehr fruchtbare und enge Zusammenarbeit die ersten Jahre.
Kreatives Ping-Pong oder wie Sie es eben genannt haben. Ein Ping-Pong, was man wahrscheinlich im West-Berlin-Vormauerfall auch ganz besonders spielen konnte. Inzwischen war aber die Mauer gefallen. Wie war Ihre Situation? Hat Sie das? Sie haben dann irgendwann einen Laden in Mitte eröffnet, vorher eine Fabriketage in Mitte in Beschlag genommen und auch als großes Atelier genutzt. Was war das für eine Zeit? Also so wie würden Sie Ihr Lebensgefühl da beschreiben?
Also das war eine Zeit des Aufbruchs. Diese Wendezeit war sehr prägend. Manchmal erinnert mich die Zeit, in der wir uns jetzt befinden, auch daran, weil eigentlich alles in Frage gestellt wurde. Also alles, was uns vertraut war, was uns bekannt war, was wir liebten, wurde in Frage gestellt und einmal umgedreht. Mhm. Es kamen neue Spielregeln dazu. Man musste entweder gehen, also viele Kreative haben damals die Stadt verlassen, haben gesagt, das ist nicht mehr mein Berlin. Mich hat es eher neugierig gestimmt, was gibt es jetzt für neue Spielmöglichkeiten. Wie das immer ist mit Veränderungen, man muss mitgehen, man muss dehnbar sein und offen sein. Ne?
Die Einstellung hier der Hutmacherin Fiona Bennett. Im Deutschlandfunk Kultur ist sie im Gespräch. Als ich die Fernsehserie Babylon Berlin gesehen habe, da ist mir die ganze Zeit durch den Kopf gegangen, was haben die für schöne Hüte auf? Männer und Frauen in den 20er, 30er Jahren trugen Mann und Frau ja noch Hüte. Was ich nicht wusste, dass sämtliche Kopfbedeckungen in Babylon Berlin von Fiona Bennett entworfen worden sind. Frau Bennett, also das haben Sie sich, wie haben Sie diese Aufgabe bewältigt?
Ach, das war gar nicht so schwierig. Also ich meine, da konnten wir uns einfach mal ein bisschen noch mal mehr in diese Materialvielfalt und die Vielfalt der Techniken noch mal eintauchen. Es war für uns eine große Freude und es gibt natürlich auch einen ganz wunderbaren Kostümbildner, den Pierre-Yves Gayrot.
Eng zusammenarbeiten.
Ist auch ein Kreativ-Ping-Pong. Also da sind wir wieder bei meinem Lieblingsspiel. Und Pierre-Yves ist ein sehr wissender, sehr guter Kostümbildner. Und wir konnten dann die Hüte für die Hauptdarsteller entwickeln.
Jetzt ist bei so einem Film ja doch die Vorgabe wahrscheinlich eine sehr enge, oder? Wie frei konnten Sie sich da ausleben?
Es gibt natürlich eine klare Definition der Figur. Da spielen natürlich verschiedene Blickwinkel rein. Also der Schauspieler muss sich ja auch wohlfühlen mit dem Hut.
Und der Hut darf nicht so auffällig sein, oder?
Es kommt auf die Figur an. Also es gibt eine Figur wie zum Beispiel Lars Eidinger, der eigentlich im Laufe der Serie immer exzentrischer wird. Und das sieht man natürlich dann auch im Kostüm. Und es gibt andere, die wie Lisa Fries, die ja sehr arm ist und gar nicht wirklich die Möglichkeiten hat, sich aber trotzdem gut kleiden möchte. Aber da sind dann die Hüte eher so ein bisschen, ja, ein bisschen Patina, die sind auch ein bisschen kaputt, die sind nicht ganz so akkurat, sind vielleicht ein bisschen bäuliger, ne? Also so, der Hut erzählt ja auch was über die Figur.
Und wenn Sie das so erzählen, wollen, dann müssen Sie vorher, Sie haben vorhin, glaube ich, von Recherche, von Materialrecherche gesprochen. Die ist wahrscheinlich bei so einem Projekt dann auch besonders wichtig.
Ja, da haben wir aber auch einen großen Fundus. Also ich habe ein großes Lager mit antiken Materialien und Vintage-Federn, Stoffen. Und da wählt man dann aus, was erzählt die richtige Geschichte für diese Figur. Und da hat natürlich die Kostümabteilung auch klare Vorstellungen.
Das sind jetzt Hüte, die quasi vor der Kamera getragen werden, also Filmhüte. Sie haben ja häufig auch Shows ausgestattet. Sie haben ganze Musiktourneen beispielsweise für Christina Aguilera ausgestattet. Ist das so ein... Also neben dem Tagesgeschäft dann etwas, wo sich die Künstlerin Fiona Bennett richtig ausleben kann?
Es kommt drauf an. Also bei Christina Aguilera gab es auch klare Vorgaben. Also die haben sich eigentlich Sachen aus unserem Sortiment ausgesucht, die wir dann nochmal anders aufbereitet haben. So, sicher sind das kreative Herausforderungen und auch so Highlights. Mhm. Ne? Das ist neben der täglichen Arbeit nochmal wie so ein i-Tüpfel.
Sie haben ja auch viele Kunden, die international bekannt sind. Schauspieler, Stars. Yoko Ono war wohl hier mal im Laden. Brad Pitt trägt immer so eine Schlägermütze, die von Ihnen stammt. Elvira Bach, Meret Becker. Sind das eigentlich Kunden, die dann hier anders hereinkommen? Wie ist der Umgang mit solchen Kunden?
Sind eigentlich, also wenn die kommen meist ohne Ankündigung, dann sind das für uns genauso Kunden wie andere Kunden. Oft ist es eine schöne Beratung, weil die sich oft schon ganz gut auskennen. Also es ist ganz entspannt. Also die sind Kostüm gewohnt und so weiter. Die haben da oft schon viel klarere Vorstellungen, was sie möchten. Und ich muss sagen, also es ist einfach nur wunderbare Erlebnisse gehabt mit Menschen, die öffentlich arbeiten.
Beim Stichwort öffentlich, da fällt mir ein, was ich ja noch erzählen lassen wollte, nämlich was die Hutmacherin Fiona Bennett mit einem, nein, nicht ganz öffentlichen, aber mit einer Toilette zu tun hat, nämlich mit der Toilette im hier gegenüber, wenn ich aus dem Fenster gucke, schaue ich auf das Varieté-Theater Wintergarten. Sie haben die Toiletten dort gestaltet. Wie ist es denn zu dieser Zusammenarbeit gekommen?
Also der Direktor vom Wintergarten Varieté hat sein Büro gegenüber und er schaute immer auf unser Geschäft.
Und fand die Hüte schön.
Fand es schön und war auch so fasziniert davon, dass sich hier die Kunden die Nase platt drücken am Abend. Und dann ging es darum, dass sie neue Toiletten entwerfen wollten. Und da kam er auf die Idee, uns zu fragen, also mit meinem Partner, dem Hans Böhme, zusammen neue Toiletten zu entwerfen. Und wir waren erstmal ein bisschen geschockt.
Warum soll ich?
Wie kommen Sie auf diese Idee? Aber wir haben auch, ganz abwegig war es nicht, weil wir haben auch gemeinsam den Laden hier gestaltet und Interior und Gestaltung war für uns immer wichtig. Und so haben wir ein Moodboard erstellt und erstmal geprüft, ob die Ideen in die richtige Richtung gehen. Und dann haben wir gemerkt, okay, das ist so der richtige Rahmen, um fantastische, außergewöhnliche Toiletten auf 250 Quadratmeter zu entwickeln, die einen in dem Zauber des Varietés weilen lassen. Also dass man, wenn man in der Vorstellung ist und dann auf Toilette geht, geht es eigentlich weiter.
Also eigentlich sollte man sich unbedingt Zeit dafür mitnehmen. Ich habe sie nämlich sehen dürfen, die Toiletten schon. Also beispielsweise auf der Damentoilette, wenn man sich schminkt, wird man von Federn umweht. Unter einem goldenen Blätterbaum kann man sich setzen. Also man sollte sich, das nur der Tipp, wirklich Zeit nehmen, um auch diese künstlerische Seite der Hutmacherin Fiona Bennett zu genießen, die hier heute unser Gast ist im Deutschlandfunk Kultur, beziehungsweise wir sind zu Gast in ihrer Hutmacherei. Die Hutträgerin überhaupt ist für mich ja tatsächlich Queen Elizabeth. Auch ihr ist Fiona Bennett, glaube ich, schon mal begegnet, oder?
Ja, es war ein Geburtstag, den sie auch in der englischen Botschaft, beim englischen Botschafter zu Hause in Berlin zelebriert hat. Und da wurde ich eingeladen. Ich habe auch den Hut für die Botschaftergattin entworfen und war tatsächlich eingeladen, dabei zu sein.
Wir haben jetzt so viel über Hüte, über ungewöhnliche, aber auch Hüte für jeden Tag gesprochen. Kann den sich eigentlich jeder leisten, so einen Hut?
Also natürlich hat Handwerk seinen Preis, das ist ganz klar. Es geht auch leider nicht anders. Aber es gibt Modelle von 100 Euro aufwärts. Also wir haben zum Beispiel eine Baskenmütze, die hat Ohrenklappen. Das ist aus einer feinen Merino-Wolle. Also es gibt immer wieder Modelle. Wir versuchen wirklich eine breite Preisspanne möglich zu machen.
Wem möchten Sie gerne nochmal einen Hut anpassen?
Also ich finde Björk ganz wunderbar, weil die auch so spielt mit ihren Kostümen und wunderbare Personen.
Also auf jeden Fall fantasievoll bleiben. Das ist vielleicht auch ein guter Wunsch für die Zukunft.
Das brauchen wir.
Das ist ein Tipp von der Hutmacherin Fiona Bennett, die heute hier im Gespräch war. Ich danke schön dafür.
Ich danke Ihnen. Es war mir ein Vergnügen.